Markus ruft heute eines der zentralen marktwirtschaftlichen Prinzipien in Erinnerung.
Lang lebe der Wettbewerb.
Thorsten weist auf eine unverzeihliche Bildungslücke zahlreicher Innovatoren hin. Die haben ihren Steve Jobs nicht gelernt. Und Hannah macht deutlich, dass selbst ihre Geduld endlich ist.
Mich nervt dieses Thema schon in gewisser Weise, weil es ja wirklich, also es hat ja jede kleinste Ecke erreicht.
Ich freue mich, in das erste Thema einführen zu können. Und diesmal ist es ein Thema, das uns nicht nur zugetragen wurde, sondern, glaube ich, den Marketingmenschen in den letzten Wochen extrem beschäftigt hat. Es geht um die Marke Jaguar und deren, wie es einige nennen, Rebranding, Repositionierung. Jaguar hat sich einen Feuersturm angetan, indem sie angefangen haben, vor ein paar Wochen ihre Marke neu zu positionieren, beziehungsweise A, den Markenauftritt zu ändern, B, das Ganze ohne irgendwie auch nur mit einem Anklang von einem funktionierenden Auto anzukündigen und C, mit einem 30-sekündigen Commercial auf der Miami Art Week anzukündigen, wo Menschen in exzentrisch gekleideten Outfits aus einem Aufzug steigen und in eine futuristische, mit Felsbrocken übersäte Rosamondlandschaft auftaucht. In der Marketing Week haben sich sogar gesagt, es ist der größte verdammte Unsinn, den sich jemals ein Marketier hat einfallen lassen, mit 41.000 Kommentaren auf YouTube eine Aufregungskultur entwickelt, in der hart diskutiert wird, was Jaguar da eigentlich einfällt. Und nicht nur unter Briten, komischerweise. Und wie schlimm doch das Ganze wäre, dass die Marke, die ikonische Katze, fehlen würde. Ja, und damit eröffne ich die Debatte zum Thema Rebranding Jaguar. Bitte sehr.
Mich nervt dieses Thema schon in gewisser Weise, weil es ja wirklich, also es hat ja jede kleinste Ecke erreicht und jeder Mensch kommt ja auch mit diesem Thema auf einen zu. Deswegen glaube ich, ist es auch gut, dass wir es jetzt nochmal diskutieren, weil jeder meint, das müsst ihr doch besprechen. Andererseits ist es natürlich auch einfach jetzt dermaßen hochgekocht und ich teile diese negative Kritik gar nicht mal so zu 100%. Ich finde auch, man hätte den Jaguar als Symbol, auch als ikonisches Symbol, was ja doch am stärksten noch mit der Marke assoziiert wird, das zeigen ja auch Marktforschungsergebnisse, das hätte man schon noch stärker beibehalten können. Es ist ja immer noch eins dieser vier Kernelemente, aber kommt halt eben nicht mehr als erstgenannte Bildmarke vor, sondern nur in kleinen Elementen. Jetzt auch auf diesem Concept Car hat man es an der einen oder anderen Stelle gesehen. Also es gibt den Jaguar noch, aber er ist sicherlich nicht mehr so relevant, wie er es vorher war und hat nicht mehr den gleichen Stellenwert. Ich finde trotzdem, also obwohl man diesen Jaguar hätte noch weiter mitnehmen können, finde ich diesen Befreiungsschlag gar nicht so schlecht, weil wenn man wirklich mal auf die Zahlen schaut, wo Jaguar steht und wie die wirklich im Abgrund sind, keiner mehr sich mit dieser Marke auseinandersetzt, dann finde ich, ist das schon beachtlich, wie viele Menschen jetzt mal wieder über diese Marke nachdenken, über diese Marke sprechen und vielleicht auch doch irgendwann 2026, wenn dann die ersten neuen Modelle da sind, in Betracht ziehen, wieder diese Marke zu kaufen oder diese Autos zu kaufen. Deswegen, ich glaube, man ist wirklich jetzt gerade an so einem Punkt, wo es so schwierig ist, am Alten anzuknüpfen, wenn so viele mit der Marke Biederheit assoziieren, Altbackenheit und da mal einen Kahlschlag zu machen. Ich finde es eher richtig als falsch.
Im Grunde regen sich jetzt zwei Lager auf. Die einen verstehe ich, die anderen, muss ich sagen, nur in Ansätzen. Die ich verstehe, sind die alten Jaguar-Fans, die sich einfach verraten fühlen, die ihren Spaß an der Raubkatze hatten, die an den Jaguar eh denken, etc., etc. Und denen wird jetzt mitgeteilt, wir hören damit auf. Jaguar war für die tatsächlich auch so eine echte Love-Brand. Und denen wird gesagt, auch ein wichtiger Teil deines Lebens, den geben wir jetzt einfach mal auf. Den Ärger verstehe ich. Die andere Gruppe, die sich hier ärgert, sind Menschen wie wir, also Markenexpertinnen und Experten, die in ihre Lehrbücher schauen und sagen, hui, da ist halt viel Markenwert da und der wird jetzt einfach mal aufgegeben. Im Grunde arbeiten wir weiter mit dem Markennamen, der ist halt gelernt und nehmen noch ein paar Brand Assets mit. Jetzt kann man trefflich darüber diskutieren, was wird da tatsächlich aufgegeben. Bei Jaguar haben die wahrscheinlich eine Bestandsaufnahme gemacht und haben gesagt, was machen wir mit dem alten Erbe in der Zukunft? Da ist nicht mehr viel zu gewinnen. Wir nehmen den Markennamen, der ist gelernt und gehen in eine vollkommen neue Welt. Auf der anderen Seite, das ist das, was ich mich frage, in welche Richtung gehen die? Ich habe in meinem Leben, und ich bin ja in über 3 Jahrzehnte auch immer mit der Automobilindustrie verbunden gewesen, schon so viele Concept Cars gesehen. Für mich sehen die immer alle irgendwie ähnlich aus. Das Licht der Welt haben nur die wenigsten erblickt. Wenn ich das Konzept Carseo oder die drei Modelle so richtig spannend fand ich die nicht. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass auf Straßen jetzt schon sowas rumfährt wie ein Cybertruck von Elon Musk. Das ist doch ein ganz anderer Wurf.
Gucken wir uns doch mal den Markt an. Gucken wir uns doch mal an, wo es sich hin entwickelt. Wie Entwicklung zu Elektroautos. Du hast eben Elon Musk Cybertruck genannt. Es geht zu neuen Formen, neuen Kanten. Wenn man den asiatischen Markt sich anguckt, dann gibt es da auch ein paar andere Designvorstellungen, die uns in Europa gar nicht gefallen. Und ich glaube, davon müssen wir uns mal trennen, dass Autos, die von globalen Marken gebaut werden, für den europäischen Markt gebaut werden, gerade wenn es um Elektrovehikel geht. Aber ich will da gar nicht über den Antrieb diskutieren, sondern einfach nur über die Frage, welches ästhetische Symbol oder welche ästhetische Welt wählst du aus? Und du wählst halt eine aus, wo die Zukunftsmärkte sind, wo Jaguar vielleicht auch verankert ist, aber nicht mit der Katze. Für mich gibt es immer eine Grundregel im Marketing, die heißt, wenn du nicht Teil der Zielgruppe bist, findest du vieles von dem, was da wahrscheinlich gezeigt wird, erstmal richtig eklig, aber du bist halt nicht Teil der Zielgruppe. Hanna, ich gehe da vollkommen mit dir. Ein Journalist hat das so schön überschrieben. See you on the golf course Zielgruppe, die früher in England dieses Auto gefahren sind, um sich dann irgendwie in St. Andrews auf dem Parkplatz zu treffen. Das war mal. Und Jaguar ist durch ein Tal gegangen, wo sie immer billiger wurden, immer more affordable wurden. Und damit haben sie die Marke auch wirklich so ein bisschen, ich würde mal sagen, im weitesten Sinne verramscht. Und ich halte so eine Neupositionierung, die ist ganz normal. Und das bisschen, was an Brand Equity da noch da war, ist wahrscheinlich so gering gewesen gegenüber dem Uplift, den man sieht, was man mit der Marke für ein Potenzial hat. Da muss man jedem Unternehmen auch zugestehen, da ist dann halt eine Neupositionierung angesagt. Lehrbuchmäßig gibt es ein Buch von Herrn Tomczak, wo man über Umpositionierung, Neupositionierung, Beibehaltung der Marktposition redet. Und wenn die Zielgruppe weg ist und du keine Wertvorstellung mehr für die hast, dann musst du dir halt was Neues suchen. Und das ist ökonomisch begründet. Und damit ist es für mich, was da an der Marke dranbleibt, das ist schon krass, aber momentan ist das gar nicht mal so ein schlechter Weg, den die da einschlagen.
Ja, und alternative Meldung wäre gewesen, Jaguar geht völlig unter. Also das wäre nämlich die andere Meldung gewesen, wann man wieder über Jaguar gesprochen hätte.
Als ich mein Buch geschrieben habe, da auch zum Thema Neupositionierung, ja, da kannte ich aber Elon Musk noch nicht. Wie führe ich jetzt insbesondere in der Automobilindustrie eine neue Marke, ein neues Produkt ein, indem ich 4-5 Jahre, bevor ich es überhaupt in den Markt bringe, mal knüppelhart verkünde, so sieht das Auto aus und ihr könnt euch schon mal Anteilsscheine dafür erwerben. Dieses Concept Car von Jaguar ist also weit, weit weg von dem, was Elon Musk 2019 mit dem Cybertruck gemacht hat. Ende 2023 hattest du das Ding dann im Markt, ja, und es sah schon ziemlich genauso aus wie das Teil, was vor 4 Jahren angekündigt wurde. Und es gibt inzwischen brutalste Fans dafür. Das Auto wird zu Preisen von bis zu $120.000 verkauft. Also ich mag es nicht. Das hat Features, wo du wirklich nachdenken musst. Vielleicht ist das die Zukunft. Also, dass du keine Lackierung mehr hast, diesen rostfreien Stahl drumherum, dass du verzweifelt die Tesla-Brand auf dem Fahrzeug suchst. Innen ist das Automobil, ich würde fast sagen, wie ein Wohnraum, wie ein Kino. Von außen hast du halt dieses merkwürdige Design und so weiter und so fort. Das scheint mir ein ganz anderes Wort zu sein. Da sind die bei Jaguar bei der Hülle stehen geblieben. Zumindest das, was wir jetzt erst erfahren durften.
Aber da würde ich jetzt auch dem Cybertruck nicht zu viel zusprechen. Also der steht ja auch massiv in der Kritik andererseits. Ich finde, an sich fand ich den nie so furchtbar. Aber das, was man jetzt hört, ich meine, der rostet, zum Thema rostfreier Stahl außenrum. Es gibt massive Beschwerden und der liegt ja auch deutlich unter den erwartenden Verkaufszahlen. Also ich würde schon sagen, dass Jaguar jetzt so eine Welt aufgemacht hat, einen Kosmos aufgemacht hat, den es jetzt gilt zu bespielen. Und das ist dann ja eher wirklich auf Ebene der Markenführung und jetzt gar nicht nur auf dieses Concept-Car bezogen.
Bei der Recherche für das Thema ist mir der gute John Haggerty über den Weg gelaufen, also der eine Gründer von Bartle Bogle und Haggerty, dieser berühmten Agentur in England. Und der zieht eine andere Parallele, die ich sehr spannend finde. Der hat gesagt, die Think Different Campaign von Apple war fast genauso eine Revolution. Da hat man nicht an der Marke rumgeschraubt, aber der Steve Jobs kam zurück und hatte ein Unternehmen, was da niederlag, den Newton gebaut hatte und dergleichen. Aber der sagt, was dann danach kam und was dieser Spot bereitet hat. Danach kam iPod, danach kam iPad, ein iPhone und ein MacBook Air, die genau auf dieses Think Different eingezahlt haben. Und jetzt kommt's, warum ich den Vergleich so spannend finde. Nicht für die klassische Apple-Zielgruppe, die also schon veräppelt war im Jahr, als Steve Jobs zurückkam, sondern für neue Kunden als Trendsetter vorangegangen sind. Und da, finde ich, sieht man schon einige Parallelen zu dem, was Jaguar macht. Wenn die das mit den Produkten jetzt so hinterlegen könnten, wäre das vielleicht der richtige Startschuss, um in die Richtung zu gehen. Das wird sich noch weisen, aber ich möchte denen nicht absprechen, dass die sich ein paar Cases angeguckt haben. Und dann gibt's einen Case, der uns ja auch nicht weit ist. Der war ähnlich, da gab's die alten Mini-Fahrer, die fanden den neuen Mini auch extrem mies. Die konnten den gar nicht leiden. Das hat 30 Jahre gedauert, bis die sich überhaupt mal bei irgendeinem Mini-Meeting treffen wollten. Also diese Debatte, alte Kundengruppe, neue Kundengruppe, Marketing-Community und. Vielleicht muss man wirklich jetzt erstmal die Füße stillhalten und gucken, was da kommt. Und dann können wir uns gerne in einem Jahr nochmal unterhalten, wenn dann der nächste Designpreis an den ersten Jaguar in der Mittelklasse geht oder dergleichen.
Ich finde, da ist schon noch ein Unterschied, Apple, zu dem, was Jaguar gerade macht. Apple hat im Grunde gesagt, wir erfinden mal einen neuen Zeitgeist. Und Jaguar sagt, so interpretiere ich zumindest die Bilder, die ich kenne, wir surfen den herrschenden Zeitgeist. Und das ist, glaube ich, schon ein massiver Unterschied. Ich habe die große Freude, in unser zweites Thema einführen zu dürfen. Die Welt des Online-Modehandels wurde kürzlich, zumindest was den deutschsprachigen Raum betrifft, erschüttert mit einer Meldung, nämlich, dass Zalando seinen Hamburger Konkurrenten About You gekauft hat. Und zwar für 1,1 Milliarden Euro. Der ganze Deal wird Mitte 2025 wahrscheinlich über die Bühne gegangen sein. Und dann sind zwei der größten Online-Modehändler Deutschlands ein Unternehmen. Zalando, Umsatz in der Größenordnung von 10 Milliarden Euro und About You 2 Milliarden. Warum machen sie dies? Zum einen, natürlich geht es um Synergien und Kosteneinsparungen in der Logistik, in der Zahlungsabwicklung, beim Einkauf etc. Zum anderen, weil man damit mit zwei Marken operieren kann, die unterschiedlich positioniert sind. So zumindest die Vertreter und Vertreterinnen der beiden Unternehmen. Die einen eher als style-orientierte Marke positioniert, nämlich About You, mehr zielend auf das jüngere Publikum und Zalando eher markenorientiert. Meine Frage, Markus, Hanna, wie ordnet ihr diese Akquisition ein?
Ist es wieder ein Zeichen dafür, dass sich die Märkte weiter konsolidieren? Gerade im E-Commerce die Früchte nicht mehr so niedrig hängen, das wissen wir jetzt seit ein paar Jahren. Aber ich denke, dass das eine Sache ist, die wir immer wieder sehen werden. Und wir werden auch immer wieder sehen, dass die Plattformen sich zwar zusammentun, aber wahrscheinlich nicht 100% mergen, weil es sind beide relativ gut etablierte Marken mit Zalando und About You, jünger positioniert, jüngere Zielgruppe und beide eigentlich auch vom Marketing extrem professionell aufgestellt, sodass da vieles gut zusammenpassen kann. Und ich denke, dass das für die Kundensicht nicht unbedingt nachteilig ist, weil man wird schon ein paar Effizienzen, ein paar Synergien heben können, um da auch so bei den Kosten runterzukommen im Zahlungsverkehr und dergleichen. Das sind dann zwei Marken, die man getrennt voneinander mit Synergien führen kann. Der Markt braucht weniger Player, also eigentlich eine logische Konsequenz dessen, was sich da schon bei anderen abgezeichnet hat.
Ja, ich kann mich dem anschließen, wobei ich die Trennung von den beiden gar nicht so klar sehe. Ich habe das Gefühl, es wurde jetzt ein bisschen versucht oder ja, man hat es halt sehr stark in dieser Pressemitteilung kommuniziert. Wenn man auf die Vergangenheit schaut, waren die ja eigentlich immer relativ ähnlich direkte Konkurrenz. Und man hatte jetzt auch nicht die großen Unterschiede, dass der eine lifestyleiger ist als der andere und der eine irgendwie mehr Influencer getrieben ist als der andere. Also klar, Zalando war schon immer in dieser Richtung, wir setzen jetzt mehr auf Luxus, mehr auf Inspiration als About You, aber trotzdem waren sie ja doch beide eigentlich in ähnlichen Gebieten unterwegs und die Kundengruppen haben sich doch relativ stark überschnitten. Umso spannender ist jetzt, finde ich, schon zu beobachten oder zu schauen, wie es sich in Zukunft entwickelt, auch im Hinblick auf Temu, Shein und Co., weil About You ja ganz klar gesagt hat, sie wollen auch versuchen, ihre Logistik schlanker aufzustellen, auch Möglichkeiten zu bieten, dass Fabriken direkt an Endkunden verkaufen können, also in ein ähnliches Modell reingehen wie Temu. Und wenn das jetzt wirklich in diese Richtung geht, dass es ein direkterer Konkurrent zu den asiatischen Anbietern wird und man wirklich sagt, man kann schneller auf Trends aufspringen, man geht mehr in diese Richtung, schnell zu agieren und lässt Zalando eben dastehen als Unternehmen, was auf diese Inspiration setzt, auf die Markenstrategie, auf den Luxus, dann, finde ich, fügt sich das wunderbar zusammen. Ich glaube, das ist die eine Sicht auf das Thema. Und das andere, was sicherlich viel, viel entscheidender noch ist, ist, dass sie sich auf der B2B-Seite, also im B2B-Geschäft einfach sehr, sehr gut ergänzen. Und hinter About You steht ja auch noch das Unternehmen Scale, was dann natürlich wunderbar zu Theos von Zalando zusammenpasst. Also wirklich die gesamte Logistikabwicklung, softwareseitig und serviceseitig fügt sich das natürlich wunderbar zusammen. Und dementsprechend ist, glaube ich, der viel, viel größere Hebel jetzt noch für Zalando in diesem B2B-Ökosystem, was sie dadurch komplettieren können.
Ich kann vieles nur wiederholen, Hanna, was du gerade gesagt hast. Ich will vor allem unterstreichen, dass wir zwei Online-Plattformen haben, sowie zwei Online-Brands in der Modewelt, die ja im Grunde wunderbar aufgestellt wurden. Allerdings beide inzwischen mit Problemen kämpfen. Diese Probleme, davon gehe ich eigentlich auch aus, wurden von den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern in beiden Unternehmen in die Zukunft extrapoliert und keineswegs als geringer eingeschätzt. Schlichtweg, weil die Chinesen, also Shein und Temu und Co., die Modehandelswelt offenbar neu erfinden. Und dann ist es doch eine gewisse Logik zu sagen, lasst uns zusammenarbeiten, in welcher Form auch immer. Das ist schon so das Herz der Bewegung.
Ja, spannend ist jetzt aber noch die Frage, was mit Otto passiert, ne? Weil About You war ja schon in gewisser Weise so deren Zukunftsstrategie und bleibt schon nochmal abzuwarten, was die jetzt, wenn der ganze Prozess vollzogen ist, eben in die Richtung machen, weil Otto.de ist sicherlich nochmal eine andere Nummer als About You.
Diese Fighting-Brand-Idee, also About You stärker aufstellen in Richtung chinesische Konkurrenz, die natürlich die Chance gibt, dass du mit Zalando dann nochmal anders basteln kannst. Und Hanna, vielleicht ist es deiner Jugend geschuldet, das sind schon unterschiedliche Positionierungen, die die beiden haben. Bei dir treffen sie sich aber beide, aber About You ist schon wahrlich jünger aufgestellt. Und ich denke, dass du damit dann wirklich auch Zalando quasi schützen kannst davor, dass da der direkte Angriff passiert, beziehungsweise dass About You dann erstmal gucken soll auf einem kleineren Scale, wie man damit umgehen kann. Und die B2B-Komponente, seitdem Amazon mit B2B angefangen hat, ist es halt im Technologiebereich immer noch einer der Wege, wo man am meisten Geld verdienen kann. Das glaube ich auch. Und dass das von denen momentan nicht so nach vorne gestellt wird, warten wir mal ab, wo sie mit den Services hingehen. Nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für Dritte dann.
Meinst du jetzt, ich bin zu jung oder zu alt?
Du bist zu jung, aber das ist, wie gesagt, Positionierungsstrategie. Und wenn man zwei Marken hat, kann man mit zwei Marken ein bisschen besser agieren, wenn man die Kannibalisierung abzieht, die meistens nicht so hoch ist, und kann sich halt besser gegen einzelne Wettbewerber wehren. Also es hilft beiden Seiten, da schon sehr eine Heimat zu finden. Ich glaube, dass About You im Otto-Konzern dort nicht die Chancen gehabt hätte. Und deswegen kann ich Otto auch verstehen, dass die versuchen, da vielleicht jetzt noch was anderes aufzubauen.
Ja, trotzdem kann man sagen, sie waren direkte Konkurrenten und haben, also diese Begriffe, die sie jetzt verwenden, die habe ich auch schon mal von der anderen Seite jeweils gelesen. Es war schon, also.
Hanna, du hast da 100% recht. Also als ich die Statements der Kolleginnen und Kollegen von About You und Zalando gelesen habe, habe ich auch gedacht, das ist doch Gospel. Sag mal einem jungen Menschen, dass er nicht markenorientiert ist, und sag einem älteren Menschen, dass er nicht lifestyle-orientiert ist. Es ist irgendwie nicht so sinnvoll.
Ja, aber dann kannst du hinterher jetzt auch auseinanderziehen. Wirst du auch tun müssen. Die alte Equity zählt nicht, sondern die zukünftige Equity zählt. Und da hast du jetzt halt ein Portfolio von zwei Marken, die du gut aufstellen kannst.
Voll. Ich würde gerne mit euch über eine Social-Media-Plattform sprechen, die bislang bei uns noch nicht Thema war, aber jetzt vor allem in den letzten Wochen an Relevanz gewonnen hat. Es geht um Blue Sky. Blue Sky ist als Alternative zu X bzw. ehemals Twitter in den vergangenen Monaten immer beliebter geworden. Sie wurde ursprünglich 2019 als Projekt des Twitter-Mitgründers Jack Dorsey begründet. Und seit 2021 ist Blue Sky ein eigenständiges Unternehmen und dann eben seit Anfang 2023 ist die Plattform auch für User zugänglich. Zunächst nur auf Einladung, jetzt eben auf breiter Basis für alle. Zu den Grundlagen der Plattform: Die Oberfläche ähnelt in reduzierter Form der Twitter-Version. Das Logo ist auch relativ nah angelegt durch den blauen Schmetterling anstatt des blauen Vogels. Die User können Kurznachrichten mit Text, Fotos oder Videoinhalten posten. Es gibt Follower, Likes und Reshares, wie auf vielen anderen Social-Media-Plattformen auch. Und viele User nutzen Starter-Packs. Das ist jetzt nochmal neu für Blue Sky. Das sind thematische Gruppen von Konten, wie beispielsweise Journalismus, Fußball, Pokémon und. Also extrem viele Nischen. Und man kann damit dann eben sich den Feed aufbauen über diese Starter-Packs. Besonders ist, dass Blue Sky außerdem als dezentrales Netzwerk, als Gegenentwurf zu X und eben auch allen anderen Social-Media-Plattformen konzipiert wurden. Das heißt, die Beiträge und Verbindungen werden nicht von einem einzigen Unternehmen verwaltet, sondern sind über das Internet dezentral verteilt. Und es können eben auch keine Mauern um Konten und Daten herum gebaut werden, also weniger Datenverfügung, wie es jetzt bei den Meta-Lösungen ist oder auch bei X. Dann gibt es noch die Open Source Toolbox, mit der jeder eigene Plattform nochmal als Subplattform aufbauen kann mit eigenen Funktionen und Regeln. Und dadurch kann jeder Nutzer potenziell, wenn es dann nun weitere Plattformen gibt, die mit dieser Open Source Toolbox gestaltet wurden, kann jeder User seine Kontakte, Posts und Konversationen zu anderen Apps mitnehmen. Das soweit zu den Funktionalitäten. Mitte Dezember verzeichnete die Plattform 25 Millionen Userinnen. Vor allem aber seit dem 19.11. gab es einen starken Anstieg von 5 Millionen neuen Nutzern. Und dieser wurde vor allem gefördert durch den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl. Was meint ihr jetzt im Hinblick auf die Funktionalitäten und die Zunahme der Nutzerzahlen? Wird Blue Sky das neue Twitter? Wird es ähnlich erfolgreich? Oder ist es nur eine der vielen neuen Aufkömmlinge im Social-Media-Bereich, die auch so schnell wieder weg sind, wie sie gekommen sind?
Ja, ich glaube, was wir sehen, ist eine relative Ausdifferenzierung dieser einzelnen Plattformen und das zunehmende Vertikalisieren der Debatten oder auch der Zielgruppen und der Zugänge. Und das finde ich ganz spannend, weil wir ja über Jahrzehnte immer gesagt haben, the winner takes all und es gibt nur einen, der irgendwie irgendwo siegen kann. Und jetzt gibt es wieder neue Plattformen, die sich quasi an den ganzen sozialen Markt ranwagen. Vielleicht zum Hintergrund, was ich heute noch gehört habe, ist, dass Facebook selber extrem mit seiner Werbung gut Geld verdient, immer noch. Also es gibt alte Plattformen, neue Plattformen, es gibt die unterschiedlichsten Zugänge und Vielfalt ist ja immer ein Zeichen dafür, dass ein Wettbewerb entsteht, dass eine Wertschöpfung da ist und anscheinend ist es so, dass da die Unternehmen auch sagen, ja, da müssen wir nochmal rein, da müssen wir nochmal Gas geben. Und ich denke, dass das wirklich eine Entwicklung ist, wo man nur sagen kann, es ist löblich, dass es mehrere Plattformen gibt und nicht zu sehr zum Einheitsbrei wird und lang lebe der Wettbewerb.
Ja, das scheint mir wirklich hier der wichtige Punkt zu sein. Also soziale Medien treten ja eindeutig an die Stelle der klassischen Medien. Und was wir jetzt als Gesellschaften dringend brauchen, ist schlicht mehr Vielfalt. Wenn man sich Blue Sky ansieht, dann sind die ja auch fast wie ein klassisches Medium positioniert. Die verorten sich ja als Medium im politischen Raum. Ich formuliere es mal bewusst so, Anti-X, wobei X politisch positioniert ist durch das klare Bekenntnis von Elon Musk zu Donald Trump. Und das spielt, glaube ich, eine enorme Rolle. Wenn man jetzt über die Wachstumszahlen von Blue Sky redet, dann werden die ja auch immer interpretiert, dass Zuwanderungsraten von X nach Blue Sky gehen, weil Elon Musk Partner von Donald Trump ist. Ich glaube, das spielt schon eine enorme Rolle. Das sehe ich so wie du, Markus. Das ist jetzt mal grundsätzlich positiv, dass hier Medienvielfalt im sozialen Feld entsteht. Ich denke aber auch immer noch wichtig ist, dass man sich wirklich vor Augen führt, über welche Relationen wir hier sprechen. Die Währungen, die wir im Auge haben, sind ja zum einen immer registrierte User und zum anderen die tatsächlich aktiven monatlichen User. Und wenn ich auf die monatlichen User schaue, dann haben wir halt hier Größenordnungen Facebook nach meinen Informationen immer noch weltweit die klare Nummer 1 mit 3 Milliarden monatlichen Usern. Und auf Platz 2 haben wir immer noch Insta mit 2 und auf Platz 3 TikTok mit 1,5 und X Größenordnung sagt man 600 Millionen. Und hier reden wir bei Blue Sky über Größenordnung von 10 Millionen. Das ist halt jetzt ein neues soziales Medium mit einer klaren Positionierung und was ja auch interessant ist, einer neuen technologischen Aufstellung, die interessant ist. Also wir nehmen die Bedeutung von Algorithmen zurück und betonen mehr das menschliche Verhalten und das ist ja auch mal interessant. Also von daher würde ich jetzt sagen, ja klar, die haben eine Chance, aber das ist ein Uphill Battle.
Nämlich geht es um die Kundenbindung und die in die Bindung an eine bestimmte Plattform, die du einfach hast über die ganzen Threads und was du dort geschrieben hast, was du da abgelegt hast. Und die sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen. Also die Switching-Costs, die du hast, sind sicherlich erstmal parallel beide zu fahren oder dann zu gucken, wie das andere funktioniert. Wir haben es bei Threads selber gesehen. Die haben quasi nur profitiert davon, dass sie mit anderen Plattformen verknüpft waren und rumblen jetzt auch nicht durch die Gegend. Wir haben auch schon über BeReal geredet, die einen anderen, humaneren Zugang gewählt haben. Und ich finde es gut, dass man es probiert, aber wirklich den Switch dann hinzukriegen, also zu sagen, ich nutze jetzt Blue Sky und andere weniger, das wird noch eine spannende Geschichte und das wird sich nicht morgen weisen, sondern das dauert einen Moment jetzt. Also da muss man wirklich auch Content aufbauen, du musst die Netzeffekte zum Spielen kriegen, du musst die Leute dazu kriegen, dass sie andere Inhalte abrufen. Also das wird noch spannend.
Ja, also ich meine, in der Vergangenheit gab es immer wieder Plattformen, die es überhaupt nicht geschafft haben und dann gab es Plattformen, die waren lange etabliert und dann sind sie trotz der Netzwerkeffekte und trotz der ganzen Inhalte untergegangen. Also ganz zurückdenkend, MySpace, StudiVZ etc. Also ich glaube, da waren Leute auch relativ lange, relativ aktiv drauf unterwegs und trotzdem sind sie untergegangen, eben weil neue Plattformen kamen. Grundsätzlich ist es ja beruhigend zu sehen, dass die Menschen von X eben genug haben und abwandern wollen und nach Alternativen suchen. Und da ist ja, ihr habt es jetzt auch genannt, Threads ist ein weiterer Anbieter und eben dann Blue Sky und Mastodon gab es ja auch noch. Also es gibt ja eben unterschiedliche Social-Media-Plattformen, die da eben Zugänge suchen, weil ja grundsätzlich das Konzept schon bewährt ist, dass man eben in kurzen Nachrichten die weltpolitische Lage oder auch trivialere Themen kommentiert. Ich weiß jetzt halt nicht, ob dieser dezentrale Ansatz das ist, was unbedingt der Erfolg ist. Ich weiß auch nicht, ob das jeder Mensch braucht, dass ich da eine Toolbox habe, mit der ich dann eben mein eigenes System aufbauen kann, meine eigenen Regeln verfassen kann oder aufgleisen kann. Und ich glaube, auch das bietet weitere Angriffsfläche für potenzielle zukünftige Fake News, Hassrede etc. Also das löst ja das Problem nicht, was man jetzt auf X hat. Man kann nur hoffen, dass die User, die dort sind, mit den Regeln spielen. Aber wenn man es jetzt beobachtet, sieht man ja schon, dass viele Bots da unterwegs sind und man nicht weiß, in welche Richtung das geht. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man aber schon sagen, Meta hat jetzt angefangen, bei Threads diese Funktion der Starter-Packs zu kopieren auf Threads. Und das ist, finde ich, immer schon ein gutes Zeichen, wenn Meta anfängt, Funktionalitäten von anderen Plattformen zu übernehmen, dass da schon mal ein Konkurrent ist, den man ernst nimmt.
Du hast StudiVZ genannt. Man könnte Xing nennen und dergleichen. Die sind alle deswegen baden gegangen, weil sie limitiert waren auf den europäischen Raum und dem globalen Player nicht die Stirn bieten können. Also und die Großen einfach dann den europäischen Markt erschlossen haben. Das ist dasselbe wie mit WordPerfect und Word. Das ist immer wieder die Frage, wie sich ein Standard setzt und dergleichen. Und der setzt sich halt nicht dadurch, dass du ein paar tolle Funktionalitäten hast, sondern dass du einfach die schiere Masse hast, wo da der Netzeffekt einfach stärker spielt. Und der Netzeffekt heißt ja nicht, dass du den nur aufbaust, sondern dass die Leute auch untereinander dann aktiv bleiben und dergleichen. Da sehen wir ja, dass da einige inzwischen echt eine Magie draus gemacht haben. Wenn die das jetzt über humanere Service anbieten, dass du die höhere Interaktionsrate dort hast, weil es irgendwie menschlicher ist und nicht ganz so getrieben ist von dem Umschreiben der einzelnen Algorithmen, dann freut mich das. Da frage ich mich dann aber, ob das wirklich das einzige Argument ist, was dann einen wieder auf eine andere Plattform zieht. Es gab mal eine Regel, die hieß, du brauchst eigentlich bloß 3 Plattformen weltweit. Jetzt haben wir, glaube ich, 4, 5 in dem Feld. Na, mal gucken, was da ist. Mastodon, hast du gesagt, ist schon abgeschmiert. Jetzt gucken wir mal, wie lange das geht. Aber Herrgott, ein Wettbewerb spielt und es ist gut, dass neue kommen.
Ja, und da muss man vielleicht noch sagen, wenn man jetzt da auf Blue Sky nochmal schaut, ist natürlich schön, was da die Dezentralisierung alles ermöglicht. Aber ich glaube wirklich, die breite Masse hat doch gar keine Ahnung. Also mich selber eingeschlossen. Ich verstehe es vielleicht, wenn ich mich damit tiefer auseinandersetze. Aber wenn ich als User auf so einer Plattform unterwegs bin, wenn mir da die Wörter begegnen, Open Source Toolbox, da ist wenig Impuls da, wirklich aktiv mitzugestalten. Deswegen frage ich mich wirklich, wie das in der breiten Masse dann ankommt.
Ja, genau, das ist das wahre Problem. Die haben ihren Steve Jobs nicht gelernt. Easy to use. Und die Hürde ist gewaltig. Da musst du schon motiviert sein bis zur Halskrause. Aber wer ist das schon?
You have to start with the customer experience and work yourself backwards to the technology. Das ist der Steve Jobs, not the other way around.
Das war's für heute. Die Fachwelt streitet sich. Jaguar oder Cybertruck? Welches Marketingkonzept weist den Weg in eine erfolgreiche automobile Zukunft? Oder handelt es sich in beiden Fällen um Irrwege? Die deutschen Online-Modehändler Zalando und About You spielen ab 2025 im selben Team. Geht es nur um das Nutzen von Synergieeffekten oder macht eine Zwei-Marken-Strategie gegen die chinesische Konkurrenz von Shein, Temu und Co. Sinn oder steckt noch mehr dahinter? Blue Sky versucht sich als Konkurrenz zu Elon Musks Ex-Plattform zu etablieren, besitzt der vom Twitter-Founder Jack Dorsey gegründete Kurznachrichtendienst Newcomer eine Chance oder wird er sich am Netzwerkeffekt die Zähne ausbeißen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören.
Der St. Galler Marketing.